Ich möchte die Predigt heute Abend mit einer Frage beginnen und ich hoffe, damit nicht ein allzu großes Trauma vielleicht bei euch zu bewirken. Zwar wäre meine Frage, wer von euch ist denn als Kind oder vielleicht auch als Jugendlicher so richtig gerne in die Schule gegangen? Gib mir mal ein kurzes Handzeichen. Gibt es irgendjemanden, bei dem das zutreffen könnte? Das sind erstaunlich wenige Hände. Doch, jetzt gehen so ein paar hoch. Okay, alles klar, vielen Dank. Es wäre natürlich auch spannend, die Frage, warum? Warum ist das so, dass ihr gerne in die Schule gegangen seid? Ich habe mir so gedacht, da könnte es ja verschiedene Antworten geben. Für manche war es wahrscheinlich so der Ort, wo man seine Freunde trifft. Vielleicht ein Grund, warum du gerne in die Schule gegangen bist. Für manche war es vielleicht so, dass sie gesagt haben, ja, ey, da habe ich eine richtig gute Zeit erlebt, richtig was gelernt fürs Leben. Das war vielleicht so der Grund. Manche haben vielleicht schon so ihren Grundstein für ihre Karriere gelegt und da schon richtig Gas gegeben und haben das deswegen in guter Erinnerung. Und wahrscheinlich gibt es noch viele andere Gründe dafür. Wenn ich meinen Sohn fragen würde, würdest du gerne wieder in die Schule gehen? Ich glaube, er würde sofort sagen, ja, auf jeden Fall. Jetzt liegt das wahrscheinlich nicht so sehr am Unterricht an sich, sondern eher am bescheidenen Homeschooling zu Hause. Aber ich glaube, für ihn wäre die Frage klar. Auch heute Abend soll es um Schule gehen. Aber nicht so ganz klassisch um die Schule, von der wir gerade gesprochen haben, sondern um eine Charakterschule. Charakterschule Kirche, so haben wir mal das Thema heute Abend genannt. Wir würden es vielleicht anders ausdrücken, wir würden sagen, die Charakterschule einer oder eben unserer geistlichen Gemeinschaft. Genauso wie ich überlegt habe, welche Gründe dafür sprechen oder gesprochen haben, gerne in die Schule gegangen zu sein, wäre es ja auch eine spannende Frage zu überlegen, was sind die Gründe dafür, dass du in die Mitarbeitergemeinschaft oder heute Abend am CVM-Abend teilnimmst? Warum bist du Teil der Mitarbeitergemeinschaft? Welche Gründe liegen da zugrunde? Aus welchem Grund bist du heute Abend dabei? Wir sind ja aktuell in der Bonhoeffer-Reihe zu seinem Buch Gemeinsames Leben und ich will auch heute Abend einige Gedanken einfließen lassen von dem, was er da so geschrieben hat. Man muss wissen, dass dieses Buch, was er da geschrieben hat, sich auf eine ganz konkrete Situation bezieht. Und zwar schreibt er da über seine Erfahrungen von dem ihm geleiteten Predigerseminar in Finkenwalde, wo angehende Pfarrer dieses gemeinsame Leben versucht haben zu praktizieren. Und jetzt ist das ja das krasse Gegenteil von dem, was wir in der Situation, in der wir heute sind. Also auf der einen Seite diese ganz enge Glaubens-Lebensgemeinschaft, die sie dort hatten. Und auf der anderen Seite dieses Ausweichen auf digitale Formen, Ausharren, Einsamkeit, irgendwie Notlösungen finden aktuell. Aber ich glaube, dass es trotzdem ein guter Moment ist, um sich über das Thema Gedanken zu machen. Zum einen, weil ich hoffe, dass wir auch schon bald wieder richtig in physischer Gemeinschaft zusammen sein können. Und zum anderen, weil ich glaube, es könnte auch eine Zeit sein, in der wir mit Abstand uns mal ein paar Gedanken machen können darüber, was man vielleicht vermisst oder eben auch nicht in dieser Zeit und welche Motive oder Gründe dahinter stehen, Gemeinschaft oder geistliche Gemeinschaft im CVM zu leben. Wenn Bonhoeffer von Gemeinschaft spricht, finde ich spannend, dass er beim Einzelnen anfängt. Er sagt nämlich, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor Gemeinschaft. Wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor Gemeinschaft. Vielleicht erstmal so ein bisschen irritierend, dieser Satz. Vielleicht klingen euch auch so ein paar Gedanken oder Dinge nach von Daniel Klein, als er die Predigt gehalten hat zum Thema Menschenmenge und einsamer Berg. Da ist vielleicht so manches angeklungen. Und es klingt weiter hart, wenn ich weiter was von Bonhoeffer zitiere, wo er sagt, wer auf der Flucht vor sich selbst bei der Gemeinschaft einkehrt, der missbraucht sie zum Geschwätz und zur Zerstreuung. Und mag dieses Geschwätz und diese Zerstreuung noch so geistlich aussehen. Wie geht's dir damit, wenn du sowas hörst? Ehrlich gesagt, fühle ich mich erstmal oder bin da ein bisschen irritiert. Habe ich das gerade so richtig gehört, richtig verstanden? Und zum anderen auch, fühle ich mich so ein bisschen dabei ertappt, denn diese Sätze, die fordern mich heraus, meine Motive zu überprüfen, warum ich geistliche Gemeinschaft aufsuche. Ich würde nicht so weit gehen, dass unsere Treffen im CVM nur, dass da nur Geistliches stattfinden darf. Dafür liebe ich diese Abende in der Lounge nach einem CVM-Abend oder diese Kneipenabende in Altenstein, in Pappenheim, auf der Burg Wernfels viel zu sehr. Wahrscheinlich sind das sogar manchmal noch geistlichere Abende. Was aber, wenn Geistliches nur vorgeschoben ist und an Stellenwert verliert? Was, wenn unsere Motive vom eigentlichen Kern abdriften? Vielleicht spricht Bonhoeffer da schon was an, das gerade ziemlich starke Mode zu sein scheint. Sich am besten oder am ehesten gezielt das raussuchen, was gerade am besten passt. Was mir gerade irgendwie am besten erscheint. Von Gemeinschaft zu Gemeinschaft oder von Gemeinde zu tingeln, immer auf der Suche nach der besten Predigt, dem besten Lobpreis, vielleicht dem besten sozialdiakonischen Dienst und was weiß ich noch. Eine gewisse Konsumhaltung hat dann auch zur Folge, dass man weiterzieht, wenn bestimmte Dinge ja nicht mehr ganz so attraktiv aussehen oder sich anders darstellen als gedacht. Oder neuerdings schaltet man einfach ab. Ich kann mich noch erinnern an einen Ausspruch eines Pastors in der Gemeinde in Lima in Peru, wo wir waren, und er hat gesagt, wenn du die perfekte Gemeinde findest, geh nicht hin, du wirst sie zerstören. Wenn du die perfekte Gemeinde findest, geh nicht hin, du wirst sie zerstören. Ich glaube, er wollte damit vor allem zwei Dinge sagen. Zum Ersten wusste er, glaube ich, ziemlich genau, dass es die perfekte Gemeinde sowieso nicht gibt. Und das Zweite, dass er wusste, dass wir alle nicht perfekt sind und dass wir in unseren Gemeinschaften auf genauso viele unperfekte Menschen treffen. Bonhoeffer sagt, Gemeinschaft ist kein Ideal. Was also dann? Was ist Gemeinschaft? Und was bedeutet es, wenn wir bei geistlichen Gemeinschaften, wie das Thema heute ist, von Charakterschulen sprechen? Und ich möchte an dieser Stelle einen Bibeltext mit euch mit einsteigen. Und wer eine Bibel zur Hand hat, kann gerne den Text in der eigenen Übersetzung mitlesen. Wir lesen Hebräer 10, die Verse 9 bis 15. Wir blenden sie auch gleich noch ein, aber lest sie gerne in eurer eigenen Übersetzung mit. Hebräer 10, die Verse 9 bis 25. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Jetzt wissen wir leider weder, wer diesen Brief geschrieben hat, noch ganz genau, an wen der Brief gerichtet war. Aber wenn wir uns den Gesamtkontext und die Betrachtung im Neuen Testament anschauen, dann spüren wir, dass hier Aussagen getroffen werden, die auch eine gewisse Allgemeingültigkeit haben und die wir ganz gut auch auf heutige Gemeinschaften übertragen können. Wir dürfen uns auch an diesem Text orientieren. Und der Text stellt erstmal klar, dass der Leser dieses Textes und dass wir einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum haben, also zur intimen Gemeinschaft mit dem Schöpfer dieser Welt. Das, was vor nur einigen wenigen vorbehalten war oder was man sich versucht hat, durch eine ganze Menge von Opfern zu erarbeiten, das ist nun frei, du und ich, ungehinderter Zugang. Gott schafft den Weg für Gemeinschaft. Und was für uns heute vielleicht total selbstverständlich klingt, das war wahrscheinlich für die damaligen Leser dieses Briefs ein spektakulärer Gedanke. Jesus hat den Preis bezahlt, hat den Raum geöffnet, dass wir Gemeinschaft haben. Das ist sein Geschenk an uns. Und das ist auch heute die Voraussetzung, das, was dem zugrunde liegt, wenn Menschen heute in geistliche Gemeinschaft miteinander treten. Und so stellt der Text vor allem in den beiden letzten Versen so, ich würde mal sagen, so ein paar Leitplanken auf, die für ein geistliches Miteinander wichtig sind. Wir lesen nochmal die zwei Verse 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Was bedeutet das, was da steht für uns, für unsere Gemeinschaft als Charakterschule? Um das genauer zu durchdringen, möchte ich einen ganz kleinen Exkurs mit euch zum Thema Charakter vornehmen und der Frage nachgehen, wie bildet sich eigentlich Charakter? Während unser Temperament etwas Angeborenes ist, etwas, das sehr viel mit unserer Erbanlage und mit den Einflüssen auf die Mutter in der Schwangerschaft zu tun hat, ist Charakter etwas, das sich vor allem in den ersten Lebensjahren ausprägt und bildet und hat sehr viel, nicht nur, aber sehr viel mit Prägung, mit Erziehung zu tun. Letztendlich geht es um neuronale Prozesse, die zu Pfaden oder zu Wegen in unserem Gehirn werden. Man kann sich das vorstellen wie mit so einer grünen Wiese oder einem Waldstück mit Büschen. Wenn ich jetzt jeden Tag an der gleichen Stelle entlanglaufe, dann wird das Gras oder werden die Büsche plattgetreten und irgendwann wird vielleicht ein Pfad daraus und irgendwann ein deutlicher Weg, den wir immer wieder beschreiten. So wie ihr das gerade hier auch auf dem Bild seht, man würde nicht mehr irgendwo durch die Büsche gehen, sondern man würde logischerweise diesen einen Weg folgen. Solche Pfade, das sind die neuronalen Prozesse, die sich in unserem Kopf abspielen. Ein Beispiel, zahlreiche Studien, die zeigen auf, dass es einen großen Unterschied macht, ob ein Kind zum Beispiel entweder vernachlässigt wird oder in seinem Leben immer wieder mit negativen Botschaften konfrontiert wird oder ob ein Kind Zuneigung erfährt und ob es immer wieder liebende Worte und gute Botschaften ins Ohr geflüstert bekommt. Die immer gleichen Botschaften und Handlungen, die führen zu Pfaden. Das wären so richtige Furchen in unserem Kopf, könnte man sagen. Und jetzt ist es deutlich einfacher, solche Pfade, so neuronale Prozesse ablaufen zu lassen in der frühkindlichen Erziehung. Aber ich glaube, die meisten von euch würden mir zustimmen, dass man selbst auch im hohen Alter noch immer an seinem Charakter feilen kann, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen schwerer fällt. Wenn ich von diesem Hintergrund her den Hebräertext wieder anschaue, dann sehe ich da vor allem so zwei Pfade, die uns aufgezeigt werden und die sicherlich sich auch auf unsere Charakterbildung auswirken könnten. Ein Pfad, den wir immer wieder beschreiten sollten, das ist so eine ganz besondere Art, miteinander umzugehen. Einander Liebe erweisen und Gutes tun steht da. Und nicht nur das, wir sollen uns dazu anspornen. Wir sind füreinander verantwortlich. Wir brauchen uns, könnte man sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin damals sehr schnell beim Bündnis der Barmherzigkeit. Dort sind so viele Dinge festgehalten, die wir als Grundlage für unsere Begegnungen festgeschrieben haben. Und das aus gutem Grund. Wenn ich diese Pfade immer wieder beschreite, dann hat das Auswirkungen auf meinen Charakter. Wenn ich aus der Vergebung lebe, wenn ich den anderen höher achte als mich selbst, wenn ich mir vornehme, nicht schlecht über andere zu reden, wenn ich mir vornehme, eine Wertschätzung als Kultur oder die Kultur der Wertschätzung zu leben, dann verändert das die Beziehungen, in die ich drin bin, aber es verändert eben auch mich und es bringt Frucht. Beim Thema Frucht ist mir ein persönliches Zeugnis eingefallen. Vor etwa 7 oder 8 Wochen hatte Barbara, meine Frau, eine ziemlich knifflige Knie-OP und war danach ziemlich außer Gefecht. Das heißt, ich war zu Hause ziemlich stark gefordert. Parallel ist die Schule in den Distanzunterricht gegangen, Kindergarten in Notbetreuung, das heißt auch Lea war zu Hause. Kurzzeitig stand auch noch so eine 14-tägige Quarantäne im Raum oder die Frage, ob ich in Quarantäne muss. Und ganz nebenbei habe ich noch einen nicht ganz anspruchslosen Job und zu Hause ein ziemliches Chaos. Und das alles hat meinem Körper ziemliche Grenzen aufgezeigt. Auch Barbaras Körper kam ziemlich an seine Grenzen. Und in diese Situation kam der Food Train. Ich weiß nicht, ob ihr den Food Train kennt. Der Food Train ist so alle 2 Tage bei uns zu Hause eingefahren. Es war kein richtiger Zug, sondern das waren Kollegen, das waren Leute aus unserer kleinen Gruppe, aus der Mitarbeitergemeinschaft und noch ein paar andere, die uns jeden 2. Tag warmes Essen vorbeigebracht haben. Ey, wir haben uns so beschenkt gefühlt und es war unglaublich und fühlen uns auch immer noch beschenkt. Und das beeinflusst einen, das verändert einen. Also dieses Zeugnis zu sehen, das beflügelt mich, Ähnliches zu tun. Und das hinterlässt seine Spuren. Und jetzt waren das alles Leute, die uns irgendwie wohlgesonnen waren. Und das Besondere an einer Mitarbeitergemeinschaft ist ja, dass es eine Ansammlung ist von bunt zueinander gewürfelten Menschen. Die Auseinandersetzung jetzt mit meinen Brüdern und Schwestern, die ich hier so auf dem Bild sehe, und vielleicht auch gerade mit denen, mit denen ich außerhalb der MAG wahrscheinlich oder die ich mir eher nicht ausgesucht hätte als Freunde oder Gesprächspartner, das wird mich prägen. Das wird Einfluss haben auf meinen Charakter. Wir sind in unserer Verschiedenheit zur Ergänzung und Korrektur gegeben. Der andere ist in seiner Verschiedenheit, aufgepasst, eine Gabe Gottes für mich. Vielleicht ein herausfordernder Gedanke, aber er ist eine Bereicherung meiner Grenzen und eine Weitung meiner Grenzen und auch eine Prägung meines Charakters. Wir sollten uns mehr und mehr aneignen, den anderen mit den Augen von Jesus anzuschauen, auch wenn das herausfordernd ist. Ich habe mal irgendwo gelesen, das Schiff der Gemeinde wird von lauter Nieten zusammengehalten. Christen leben einzig in der Gnade ihres Herrn und sie brauchen täglich die Vergebung, gerade eben auch untereinander. Und wenn ich diese Perspektive gewinne, dann verstehe ich, was jemand mal so ausgedrückt hat. Nicht zum Wundreiben, sondern zum Blankreiben sind wir uns gegeben. Edelsteine werden durch Edelsteine geschliffen. Sehr cooles Bild, wie ich finde. Und das Geniale ist, der Heilige Geist verwandelt Menschen. Der Theologe Adolf Schlatter hat mal gesagt, der Heilige Geist verwandelt eigennützige Menschen in gemeinnützige, ich-bezogene in gemeinschaftsfähige Menschen. Dabei lässt er sie alle als Einzelne leben und bewahrt sie doch vor dem Individualismus. Er fügt sie zu einer Gemeinschaft zusammen und lässt sie doch nicht im Kollektiv versinken. Ich finde, das ist so der eine Pfad oder diese eine Spur, wo uns der Hebräertext mit hineinnimmt. Aber er beschreibt noch einen anderen Pfad, den wir einschlagen sollen, oder besser gesagt, den wir nicht verlassen sollen. Dort steht, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Die Zusammenkünfte, so wie der Text das nennt, scheinen eine ganz wichtige Bedeutung zu haben, von ganz besonderem Wert zu sein. Und gerade zur Zeit der Abfassung des Briefes, das kann man ungefähr einordnen, geht man davon aus, dass diese Gemeinde sich auch der Verfolgung ausgesetzt sah. Aber diese Wichtigkeit von Gemeinde, von Gemeinschaft leben, das zieht sich durch die Jahrtausende bis heute. Und es ist alles andere als beliebig. Und Bonhoeffer sagt, sichtbare Gemeinschaft ist Gnade. Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Das klingt so richtig schön. Ich weiß nicht, ob ihr da einfach mal schnell eure Unterschrift drunter setzen könntet oder würdet. Aber so hat es Bonhoeffer erlebt. Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärke. Und ich will euch noch ein paar mehr Auszüge von Bonhoeffer lesen, einfach weil er dort es gut auf den Punkt bringt. Scharf wie immer, aber gut auf den Punkt. Der Kranke, der Christ in der Zerstreuung, der Gefangene, erkennt in der Nähe des geistlichen Bruders ein leibliches Gnadenzeichen der Gegenwart des dreieinigen Gottes. Sie begegnen sich durch Christus. Liegt auf so einer Begegnung schon so viel Seligkeit, welch unerschöpflicher Reichtum muss sich dann für die große Gemeinschaft auftun. Was für den Einsamen unaussprechliche Gnade ist, wird vom täglichen Beschenken leicht missachtet und zertreten. Es wird leicht vergessen, dass Gemeinschaft uns tagtäglich genommen werden kann. Genau das hat Bonhoeffer erlebt. Kurze Zeit später ist ihm diese Gemeinschaft genommen worden, als er eingesperrt worden ist, verhaftet worden ist. Und auch wenn unsere Situation, die ich gar nicht vergleichen will mit der von Bonhoeffer, so ist doch auch bei uns so, ein Stück weit so, dass uns die Gemeinschaft genommen worden ist durch Corona. Bonhoeffer sagt, preis Gott, wenn ihr die Möglichkeit habt, in einer Gemeinschaft zu sein. Preis Gott dafür. Wie geht's dir mit Gemeinschaft? Ihr könnt die Chart ausblenden. Wie geht's dir mit Gemeinschaft? Wenn du auch nur ansatzweise so menschlich begrenzt bist wie ich, dann kennst du es vielleicht auch, dass man manchmal einfach keine Lust hat auf Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit normal. Und ich glaube, dass jeder so ein unterschiedliches Pensum hat, wie viel Gemeinschaft auch jemand aushalten kann. Aber ich beobachte nicht zuletzt bei mir, dass wie sich gerade auch jetzt so eine Konsum- und Rauspick-Mentalität auch bereit zu machen droht. Ich kann vom Sofa aus entscheiden, wen ich sehen und wen ich hören will. Und Meine Bedienung, meine Fernbedienung ist da gnadenlos bei einem falschen Ton von der Band oder unangenehm oder auch langweilig geworden von dem Verkündiger. Und doch sagt der Hebräertext, es ist so wichtig, dass wir in unseren Zusammenkünften, dass wir nicht fernbleiben. Ich verstehe es gar nicht als Drogen, sondern als so einen wichtigen Hinweis, was für einen Schatz haben wir da eigentlich? Was ist da eigentlich in unserer Mitte? Wie gehen wir jetzt damit um? Ein wichtiger Punkt bei Bonhoeffer ist seine Unterscheidung von Gemeinschaft, denn er unterscheidet oder er sagt, christliche Gemeinschaft ist eine pneumatische Gemeinschaft und nicht eine psychische Wirklichkeit. Was meint er damit? Mit psychisch oder seelisch meint er eine selbstgeschaffene Wirklichkeit, die aus den Kräften des Menschen heraus entsteht, die aus seinem Antrieb kommt. Das ist vielleicht der Moment, wo wir mit so erhöhten Vorstellungen auf Gemeinschaft auch treffen oder auftreten. Wo wir als Fordernde, als Richtende und ständig Kritisierende auftreten, ohne etwas selbst beitragen zu wollen. Finden wir uns da manchmal wieder? Und Vorsicht, ich meine nicht, dass wir zu allem Ja und Amen sagen müssen und dass wir nicht auch einfach mit einer konstruktiven Kritik weitergeben sollen. Nein, absolut. Ey, lasst uns das weiter einüben. Lasst uns auch jetzt überlegen, wenn hoffentlich Corona so langsam abklingt, ey, welche Formen, was brauchen wir? Lasst uns da gemeinsam dran sein. Absolut. Und lasst uns auch schauen, wie wir den Heiligen Geist wieder Raum geben können in unserer Mitte. Aber vielleicht wird es deutlicher, wenn ich dem gegenüberstelle, was Bonhoeffer mit pneumatischer Gemeinschaft meint. Das ist die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft. Pneuma gleich Geist. Wer in anderen Ländern unterwegs ist, kennt das vielleicht, an manchen Tankstellen steht da groß Pneu. Das ist der Ort, wo deine Reifen neue Luft bekommen. Und ich fand das Bild total schön. Pneu, der Geist, neuer Geist oder neue Luft für unsere Reifen, dass wir wieder unterwegs sein können. Atem Gottes in unseren Lungen. Die Atmosphäre des Heiligen Geistes in unserer Gemeinschaft. Und so kommt Bonhoeffer auch zu dem Schluss, Gemeinschaft, das ist die Vorwegnahme der himmlischen Dinge. Wo stehst du? Kannst du dich mit den Gedanken von Bonhoeffer anfreunden? Willst du vielleicht gerne den Faden folgen, von denen der Hebräertext schreibt? Geht es vielleicht etwas daran, das dich irritiert? Etwas, das dir negativ aufstößt? Findest du vielleicht etwas, das dich ermutigt? Wo du auch stehst, willst du dich wieder neu oder vielleicht auf eine andere Art oder wie auch immer dieser Charakterschule unserer geistlichen Gemeinschaft aussetzen? Ich will zum Schluss kommen. Als sich der Kirchenvater Thomas von Aquin mit der Definition von Charakter auseinandergesetzt hat, da hat er gesagt, die Umgebung, in der der Mensch sich den größten Teil des Tages aufhält, bestimmt seinen Charakter. Also, die Umgebung, in der sich der Mensch die meiste Zeit des Tages auffällt, bestimmt seinen Charakter. Ich lade dich ein, die MAG wieder neu als Ort zu erleben, an dem du geprägt wirst, wo dein Charakter Feinschliff bekommen darf. Wo aber auch ganz persönlich für dich und für mich gilt, im Anschauen seines Bildes, in diesem sich der Gegenwart Gottes aussetzen, in Gottes Gegenwart verweilen, das ist das, wenn ich das auf Thomas von Aquin übersetze, da, wo wir lange Zeit verbringen, da wird das unseren Charakter prägen. Da werden wir verwandelt in sein Bild. Wir wollen uns ihm aussetzen, damit wir in sein Bild verwandelt werden und das wieder in die Gemeinschaft tragen. Ich möchte kurz beten. Gott, ich danke dir für diesen reichen Schatz an Gemeinschaft. Ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast, dass du diese Gemeinschaft stiftest, dass das dein Geschenk an uns ist. Du siehst, wie es uns damit geht, auch gerade jetzt so in dieser Corona-Zeit, in diesen ganzen Zoom-Sessions, wir vielleicht auch manchmal unsere Probleme haben, aber ich bitte dich, dass du uns daran erinnerst, was du uns da eigentlich für ein Geschenk gemacht hast und dass diese Gemeinschaft, dass die vom Heiligen Geist gestiftet wird und dass das ja eine ganz besondere Qualität hat. Erinnere uns da immer wieder dran. Amen. Nicht nur ich will da irgendwie was dazu sagen, sondern ihr sollt was dazu sagen und zwar jetzt gleich in so 10, 12 Minuten Breakout-Sessions. Ich gebe euch gleich 3 Fragen mit, die auch gleich im Chat stehen werden. Ihr könnt euch selber überlegen, ob ihr in diese Breakout-Session gehen wollt. Wenn ihr das nicht tun wollt, dann einfach Kamera aus und verbleibt im Hauptraum. Ihr anderen geht gerne in die Breakout-Sessions, in die ihr gleich zugewiesen werdet. Und macht euch Gedanken zu folgenden Fragen. Ihr könnt euch gerne eine Frage raussuchen, gerne alle 3, wie ihr das wollt oder wie ihr zeitlich hinkommt. Die erste Frage ist, Was motiviert dich gerade im Hinblick auf Gemeinschaft? Was macht dir Mühe? Die zweite Frage, inwieweit erlebst du geistliche Gemeinschaft als Charakterschule? Und die dritte, wie klingt für dich der Satz Bonhoeffers, christliche Gemeinschaft ist die Vorwegnahme himmlischer Dinge? Ich hoffe, dass ihr gut in den Austausch kommt, dass ihr euch ein paar Minuten nehmen könnt, euch darüber auszutauschen. Viel Spaß jetzt in den Breakout-Sessions und wir sehen uns dann gleich wieder hier in der großen Runde.